Wir kommen zum zweiten Teil oder zum Psalm 2, der Triumph von Gottes Sohn trotz Rebellion. So wollen wir es überschreiben. Über beide Psalmen stellen wir das Motto glückselig durch Gottes Wort und nun heute, jetzt im zweiten Teil und Gottes Sohn. Glückseligkeit ist beides mal das eigentliche Thema über den beiden Psalmen. Wir haben gehört, Glückseligkeit als Begrifflichkeit umschließt eigentlich beide Psalme wie eine Klammer. Und Glückseligkeit ist möglich durch Gottes Wort und natürlich durch Gottes Sohn. Und dass diese Glückseligkeit uns nicht einfach in den Schoß fällt, sahen wir in Psalm 1 und sehen wir hier. Es geht um eine aktive Entscheidung im Leben. Was ist die Bibel für mich? Wer ist Jesus für mich? Daran entscheidet sich nicht nur ein glückliches Leben auf Erden, daran entscheidet sich, ob ein Mensch ewiges Glück oder ewigen Schrecken erfährt. Das scharfe Wort Gottes, ja, Jesus selbst scheidet zwischen Schafen und Böcken, zwischen Gerechten und Ungerechten. Sein Maßstab gilt, weil er der Maßstab des Lebens ist. Der Triumph von Gottes Sohn trotz Rebellion. Dieser zweite Psalm ist ein Königspsalm. Man kann ihn auch einen prophetischen Psalm nennen, weil er uns etwas über Jesu zukünftige Herrschaft als König offenbart. Und zwar eine Menge. Der Psalm begegnet uns auch in der Geschichte der jungen Gemeinde in Jerusalem. Es ist interessant. Nachdem der Hohe Rat damals die Apostel Petrus und Johannes bedrohte und ihnen gebot, Zitat, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren, was eine Ansage hier, nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren, und zwar überhaupt nicht, da findet nach ihrer Entlassung eine Gebetsversammlung statt. Und beten ist ja wichtig. Und dabei bezieht sich der Beter, vielleicht Petrus, auf Psalm 2. In Apostelgeschichte 4,25 heißt es dann, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast. Und wir zitieren jetzt das nicht weiter, aber hier ist klar, dass er aus diesem Psalm 2 zitiert und klar macht, das ist David, der den Psalm geschrieben hat. Die ersten Christen verstanden gut, dass die Feindschaft gegen Christen und gegen das Evangelium zugleich Feindschaft und Rebellion gegen Gott und seinen Gesalbten bedeutet. Und Feindschaft gegen Christus und den Gesalbten ist zugleich Feindschaft gegen die Gemeinde Jesu. Warum? Weil Jesus unser Haupt ist. Also wenn mir jemand auf den Kopf schlägt, dann wird die rechte Faust irgendeine Regung spüren. Ja? Wer den Kopf demolieren will, angreifen will, der greift den ganzen Körper an. Und manche Christen scheinen das ganz nüchtern trennen zu können. Ja, Gott lässt dann, ja, aber das muss uns jetzt nicht aus der Ruhe bringen. Echt? Ist das so? Einem solchen Widerstand sollen wir immer zuerst mit Gebet begegnen. Das ist wichtig und bewegt nicht nur Herzen, sondern mitunter, wie in Apostel 4, Vers 31, sogar die Versammlungsstätte. Ja. Gebet ersetzt keine Tat, aber es ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann, hat einmal jemand gesagt. Wir dürfen und sollen auch heute intensiv im Glauben beten. Wir kommen im Gebet mit unseren Anliegen zum Thron der Gnade, weil Jesus auf diesem Thron sitzt. Der starke Trost in diesem Psalm liegt für alle Gläubigen in Christus, dem Gesalbten, begründet. Der Psalm gibt uns ein umfassendes Bild vom Messias. Er ist König, Vers 6. Er ist Gottes Sohn, Vers 7. Er ist Erbe, Vers 8. Er ist der Ewige, Vers 11. Er ist der Versöhner, Vers 12. Uns fällt beim vergleichenden Lesen auch auf, welche Parallelen es zwischen Psalm 1 und Psalm 2 gibt. Psalm 1 spricht vom Wort Gottes, Psalm 2 von Jesus, der das Wort ist, das fleischgewordene Wort. Psalm 1 spricht vom Spott der Gottlosen, Psalm 2 von Gottes Spott und Lachen über die Gottlosen. Psalm 1 spricht vom Gerechten, der im Gericht bestehen bleibt. Psalm 2 spricht von Christus als dem Richter, dessen Herrschaft ewig bestehen bleibt. Und er ist der gerechte Richter. Psalm 1 beginnt mit einer Glückseligpreisung. Psalm 2 endet mit einer solchen. So überspannt die beiden Psalmen dieses gemeinsame Thema, glückselig durch Gottes Wort und Gottes Sohn. Das ist unser starker Trost, Geschwister. Der König David kannte manche Widerstände und Aufruhr unter seiner Regierungszeit als König. Doch der Psalm redet letztlich nicht von ihm, sondern vom Messias, dem Gesalbten. Aber David wird manches mitempfinden können, was hier angesprochen ist. Opposition, Rebellion gegen Macht, die er ja repräsentiert als König. Es geht um den Gesalbten, den wir Christus nennen. Messias, hebräisch, Christos, der Gesalbte ist die Bedeutung in beiden Fällen, in beiden Worten. Es geht darin um Macht und auch um die Frage der Machtverhältnisse. Denn wo Macht ist oder ein Mächtiger herrscht, da gibt es oft Gegenmächte, wo ein Herrscher, Herrschaft, Macht beansprucht, machen sie andere ihm sehr schnell streitig. Wir lesen den Psalm. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann redet er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinen heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen. Mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Es war am 30. November 2003, das ist schon eine Weile her, am ersten Advent. Ich sah im ZDF abends gegen 18.30 Uhr ein bewegendes Konzert. Der Messias von Händel wurde aufgeführt und der begnadete Bass-Bariton Thomas Quasthoff sang die Worte »Why do the nations so furiously rage together?« »Warum toben die Nationen so wütend zusammen?« Das Stück bezieht sich mit seinem Text auf Psalm 2, Vers 1. »Warum toben die Nationen und sind eitles die Völkerschaften?« Auch der großartige Messias von Händel, von dem die meisten nur das herrliche Halleluja kennen, und es ist ja gut, dass man das kennt, kommt nicht ohne diese scharfe Frage nach dem Tobe der Nationen aus. Das herrliche finale Halleluja erklingt nicht ganz ohne Stören, Friede und Rebellen. Und das ist die Realität. Auch in den Psalmen. Nur Psalm 150 wäre zu wenig. Er ist schön, aber wäre zu wenig. Auch Psalm 2 gehört dazu. Das Thema unseres Psalms, der Triumph von Gottes Sohn trotz Rebellion. Das Halleluja über den Sieg des Heilands ist nicht nur bei Händel gewiss. Er entdeckte es ja in diesem Psalm und kann nicht überhört werden. Wie wunderbar. Stellen wir uns dem ersten Vers. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Das ist ein einzigartiger und eigenartiger Einstieg in einen Psalm, Geschwister. Stellen wir uns vor, es gibt in einer Stadt eine Verschwörung gegen einen edlen Menschen. Einige Rebellen haben sich zusammengerottet. Die Polizei erfährt davon. Doch während sich die Verschwörer konspirativ in einem Raum verstecken und ihre Köpfe zusammenstecken und böse Pläne schmieden, wird plötzlich die abgeschlossene Zimmertür mit Gewalt aufgebrochen. Die Rebellen werden aufgeschreckt und zur Rechenschaft gezogen. Die Eingangsfrage, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften, sie ist kraftvoll und herausfordernd. Denn sie ist von einer Tatsache und Anklage durchdrungen. Mit ihr wird gleichsam eine Tür zu einem überraschenden Sachverhalt aufgestoßen. Die Tür in einen Raum voller Rebellion, könnte man sagen. David fragt hier nicht, toben die Nationen? Nein, er stellt eine Tatsache fest. Er bewegt sich nicht im Konjunktiv. Könnte es vielleicht sein, dass... Er kennt das Problem, die Rebellion. Er packt es am Kragen. Das ist nicht Fake, sondern Fakt. Die Verschwörung ist mitten unter uns Menschen. Über die Protagonisten, die Form, das Ausmaß und die wahre Gefahr dieser Auflehnung und Verschwörung lässt sich bis heute trefflich diskutieren, und da kann man sich die Köpfe heiß reden, wenn man nicht genug Fakten und biblischen Rahmen hat. Aber die Verschwörung ist in vollem Gange. Das ist kein Mythos. Warum tobst du? Diese Frage ist konfrontativ und fordert Rechenschaft. Und genau darum geht es Gott in diesem Psalm. Er bricht sozusagen die Tür auf. Nicht irgendeine, sondern die Tür in den dunklen Raum der Weltverschwörung gegen Gott und seinen Gesalbten. Und darum geht das Thema auch uns an, weil es die Auflehnung gegen unseren geliebten Herrn Jesus Christus betrifft, das Haupt unserer Gemeinde, der Gemeinde, die sein Leib ist. Und das dürfen wir persönlich nehmen. Ich jedenfalls nehme das persönlich. Jeder muss sich da entscheiden, ob er sich da raushalten will. Ich kann mich da gar nicht raushalten. Wir sollen weise sein, wie wir damit umgehen. Gewiss. Die Rebellion gegen Gott, die Reaktion Gottes, der Ratschluss Gottes, der Ruf Gottes. So können wir den Psalm gliedern. Also die Rebellion gegen Gott. Warum toben die Nationen und sind eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Also diese Frage noch einmal, warum toben die Völker? Das ist das große, geheimnisvolle Warum. Warum nur toben die Nationen und warum sinnen eitles die Völkerschaften? Das Toben geht einher mit dem Sinnen von Eitlem. Dies ist ein Parallelismus, der hier ja nicht nur sprachlich in einer Stilfigur so geschrieben steht, sondern auch in seiner tiefen Bedeutung redet. Denn das Toben, das Rebellieren geht ja immer über in eine Denkweise, die eitel, überheblich und hochmütig ist. Sinnen Eitles, die Völkerschaften. Ein Rebell denkt groß von sich und hat auch ein großes Mundwerk. Er strotzt vor Selbstbewusstsein. Die Philister rebellierten gern gegen Gott. Der Riese Goliath wurde zum Frontmann bestimmt und sollte es richten. Und er verhöhnte die Schlachtreihen Israels. Als Repräsentant der Rebellion stand er vor dem kleinen, unscheinbaren David. Die Philister hatten keine Lust darauf, Gott zu gehorchen. Sie piesackten das Volk Gottes immer wieder. Und der damals noch junge, zarte David machte mit seiner Schleuder Goliath und der Rebellion gegen Gott den Garaus. Die Geschichte ist weltbekannt. Die Unruhe unter den Völkern und ihr Toben wird in der Bibel mit dem tosenden Meer verglichen. Jesaja 17, Vers 12 und 13. Ha, ein Brausen vieler Völker wie das Meer brausen sie und ein Getümmel mächtiger Nationen. Wie große Wasser tosen sie. Ja, wie große Wasser werden die Nationen tosen, aber er wird sie schelten. Da werden sie in die Ferne fliehen und werden gejagt wie die Spreu auf den Bergen vom Winde und wie wirbelnde Blätter vom Ungewitter. Psalm 1 lässt grüßen im Kollektiv der Völker. Den Weg des Friedens kennen die Völker nicht. Weil kein Mensch ohne Gott den Weg des Friedens kennt. Und das Säbelrasseln können wir gerade täglich erleben. Die ersten 15 Artikel heute in der Welt waren wohl alle dem Krieg gewidmet, habe ich noch kurz gelesen. Jesaja 59, Vers 8. Den Weg des Friedens kennen sie nicht und kein Recht ist in ihren Spuren. Ihre Pfade machen sie sich krumm. Jeder, der sie betritt, kennt keinen Frieden. Römer 3, Vers 15 bis 18. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Der Mensch ohne Gott hat keinen Frieden. Nicht mit sich, nicht mit Gott, nicht mit den Mitmenschen. Oder wenn, dann hat er einen faulen Frieden. Er lebt im ständigen Clinch, im Streit mit Gott. Doch so oft kann man es in der Weltgeschichte nachvollziehen, dass Herrscher ihre Untertanen in die Rebellion und in den Unfrieden gegen Gott und Menschen getrieben haben. Bis in kirchliche Kreise hinein. Der Waffengang ist selten der beste Weg. Und Waffen für den Krieg segnen ist eine zweifelhafte Angelegenheit. Antigöttliche Weltherrscher. Vers 2, es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Der Auftritt der antigöttlichen Weltherrscher geschieht keinesfalls in Demut. Sie müssen wissen, wer es sie in Amt und Würden brachte, aber sie sehen es nicht in ihrer Blindheit. Gott setzt Könige ein und wieder ab. König Nebukadnezar musste das auf eine harte Tour lernen. Nach dem Praktikum in Demut, 7 Jahre grasen, kam der Verstand wieder. So oft stacheln die gottlosen Herrscher ihre Völker noch zur Rebellion an. Sie verbünden sich untereinander. Sie haben große, ja zum Teil furchtbare Pläne und Ideen. Aber wir brauchen da gar nicht nur an Könige aus der alten Zeit, der Antike oder sonst wann denken, aus dem letzten Jahrhundert. Nein, auch heute haben wir Fürsten und Herrscher, die noch nicht einmal ein offizielles politisches Amt haben, aber gewaltigen Einfluss durch Geld wahrnehmen und ausspielen, brutalst ausspielen. Peter Singer, Professor für Bioethik an der Princeton University, sagte Folgendes: Das Christentum ist unser Feind. Wenn die Rechte der Tiere vorankommen sollen, müssen wir die jüdisch-christliche Tradition zerstören. Es ist aber erstaunlich, dass der Mensch als Krebsgeschwür und nicht als Krone der Schöpfung verstanden wird, so jedenfalls nach der Sicht von dem Club of Rome. Der Mensch als Krebsgeschwür. Verkehrte Welt. Aber das sind die Traktanten dieser einflussreichen Herrscher. Und es wäre naiv anzunehmen, dass Gott hier nur die Politiker meint, die offiziell Gewählten. Es sind einfach die, die Macht ausüben. Und das ist hier wichtig, glaube ich, in diesem Psalm, das zu verstehen für die heutige Zeit. Sonst gehen wir mit der Anwendung völlig oder ziemlich ins Leere. Viele sogenannte gemeinnützigen Organisationen sind weltweit aktiv und oft nur eine Tarnung für eine politische Agenda herrschsüchtiger Reicher und Mächtiger. Wenn ich mir nur anschaue, habe ich mit dem Schulleiter unserer Schule, wo unser Daniel viele Jahre ging, ausführlich darüber unterhalten, wenn das Thema Inklusion ja von oben herunter über die UNO so ausgegossen wurde, muss man sagen, wenn man genau hinschaut, ist das zwar ein netter Gedanke, aber vielfach eine brutale Umstrukturierung unseres hervorragenden Schulsystems, besonders was die Förderschulen, die Sonderschulen angeht. Und es strotzt nur so von Menschenfeindlichkeit, was eigentlich dadurch ausgelöst wird. Fragen Sie Förderschullehrer. Denn Inklusion überall in jede Klasse einem Behinderten, und es geht gar nicht um Behindertenfeindlichkeit, die ich hier subtil bringe, wie könnte ich auch, sondern es geht darum, dass wir die optimale Förderung weiterhin gewährleisten. Aber wenn jede Mama, jeder Papa sagen kann, aber mein Kind soll in die Grundschule kommen, und dann hat man 2 oder 3 dieser besonders bedürftigen Kinder, die eigentlich viel besser in einer Förderschule aufgehoben wären, wo Fachleute wissen, was sie tun und nicht nur irgendeine Person, die eben als Lernhelfer sehr motiviert, aber eben nicht so kompetent sein kann wie ein ausgebildeter Sonderschullehrer, dann merken wir nur an diesem Beispiel, was da eigentlich passiert. Und das meine ich. Und ich beobachte das seit Jahrzehnten. Also ich weiß, glaube ich, schon, wenn ich hier oder da das anspreche, wovon ich rede, weil ich es aus der Praxis selbst miterlebt habe. Als kleiner Junge hörte ich oft den Satz, Geld regiert die Welt. Und je älter ich werde und je mehr ich über globale Politik erfahre, desto klarer wird mir, wie wahr dieser Satz ist. Folge dem Geld und seinen Strömen, dann stößt man auf die Mächtigeren hinter den Mächtigen. Gewiss regiert Gott über alle Herrscher, keine Frage. Er ist Herr aller Herren und König aller Könige. Und er lässt sich nicht beeindrucken von deren Gepolter. Und doch zugleich wächst der Einfluss der Konzerne, der Milliardäre. Mit ihren Plänen bringen sie ganze Völker unter ein schweres Joch. Da ist eine offene Auflehnung gegen Gott im Gang. Und ich nenne nun bewusst einen umstrittenen Protagonisten und vielleicht setze ich mich damit in den Nesseln, das macht nichts aus. Dann juckt es halt ein bisschen. Aber wenn Bill Gates weltweit Medienunternehmen durch seine Organisationen mit Spenden unterstützt, dient das kaum frommen, selbstlosen Zielen. Und ich vermeide jetzt bewusst, prominente Medien in Deutschland zu nennen, wo aber nachweislich gesehen werden kann, dass dort Hunderttausende von Euro bis hin zu offiziellen staatlichen Institutionen gespendet wurde. Darf man das nicht mehr ansprechen? Manche, die das angesprochen haben, wurden gesperrt, werden mundtot gemacht. Eine Zensur findet nicht statt? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Bezeichnend. Da geht es um verwegene Pläne, wie zum Beispiel Milliarden, also 7 Milliarden, Bill Gates selbst genannt, Menschen zu impfen. Aber Gates hat doch gar kein offizielles politisches Amt inne. Er ist kein Staatspräsident und doch hat er enorme Macht, Einfluss. Was oder wer treibt ihn dazu? Die Bill und Melinda Gates Foundation ist der größte Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation. Das ist eine unbequeme Tatsache, aber darum noch keine Verschwörungstheorie. Gates gilt als heimlicher WHO-Chef. Und da gab es 2017 schon eine Reportage auf Arte und woanders, wo man das sich anschauen kann. Zugleich setzt er sich mit seiner Stiftung für die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus ein. Wer diese geschäftlichen Verknüpfungen kritisiert, gilt als Verschwörungstheoretiker. Macht nichts. Aber Kritik an solch mächtigen Leuten, an Politikern, reichen Spendern oder Unternehmern ist doch kein Tabu, sondern schlicht notwendig. Und für Christen gilt doch noch immer, prüfet alles und das Gute behaltet. Wer definieren kann, was eine Krankheit zu einer Epidemie oder Pandemie macht, ist sehr mächtig, oder nicht? Wer festlegen darf, ab wann ein Mensch als krank zu gelten hat, hat den Schlüssel zur Herrschaft über Menschenleben. Wer dann entgegen wissenschaftlichen Belegen noch festlegt, dass das von Gott gegebene Immunsystem für unsere Gesundheit angeblich keine wirksame Rolle mehr spielt, ist im Begriff, sich über Gottes geniale Schöpfungsordnung zu erheben. Und sitzt im Rat dieser gottlosen Spötter und Rebellen. Wer den Einsatz wirksamer Medikamente zur Frühbehandlung einer Corona-Erkrankung zugunsten einiger Impfstoffe verhindert, riskiert Menschenleben. Und das ist passiert. Der amerikanische Arzt Professor Peter McCullough, Epidemiologe und Kardiologe, ein Fachmann, der viel publiziert hat, beziffert die Anzahl der Menschen, die durch die systematische Unterdrückung einer medikamentösen Frühbehandlung von einer Corona-Erkrankung in den USA starben auf über 800.000 Menschen. Also nahezu 1 Million, wenn es so weitergeht, sind in Amerika allein gestorben, weil man einfach gesagt hat, impfen. Nein, keine Frühbehandlung. Sehr einfach runtergebrochen. Und der Mann weiß, wovon er redet. Und mit bebender Stimme hat er letztes Jahr an einem Kongress für Ärzte erklärt, zu Tränen gerührt, dass nie zuvor in der Geschichte der USA Ärzte ihre Patienten ohne Behandlung nach Hause geschickt hätten. Und man kann sich informieren und sich das anhören. Dann kann man sagen, ja, wenn jemand wirklich mit so einer Rührung und Ergriffenheit über diesen Notstand spricht und andere einfach sagen, nein, das muss so, kaltschnäuzig, distanzlos, dann darf ich das prüfen und darf meine Schlüsse daraus ziehen und werde klug daraus. Ich sage ganz offen, man muss gezielt wegsehen oder aber unterinformiert sein um die Tatsachen einer offenen Rebellion, auch heute, gegen das, was Gott heilig ist, zu übersehen. Ich wiederhole, man muss gezielt wegsehen oder aber unterinformiert sein um die Tatsachen einer heute geschehenen offenen Rebellion gegen das, was Gott heilig ist, zu übersehen. 1. Johannes 5, Vers 19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Die ganze Welt, Geschwister. Nicht nur der Osten, nicht nur der Westen, nicht nur der Süden, nicht nur irgendein Land liegt im Bösen und die anderen sind die Guten. Die ganze Welt liegt im Bösen, die Welt liegt im Argen. Wir brauchen nicht zu dramatisieren, das will auch ich hier gar nicht, keinesfalls. Ist nicht nötig, es ist dramatisch genug. Aber wir sollten uns informieren und realisieren, wie böse manche Machenschaften und globale Akteure sind. Wie böse, böse ist. Die autonomen Parolen. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Also diese imaginäre Truppe der Rebellen, die da zusammensitzt und die Verschwörung plant gegen Gott, gegen den Gesalbten, gegen seine Herrschaft, seine Werte, sein Wort, seine Leute. Die haben diese Parole. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Das ist wirklich böse. Wer sich vornimmt, Böses zu tun, den nennt man einen Erzbösewicht. Sprüche 24, Vers 8. Also es gibt Bösewichte und ganz wichtige Bösewichte, das sind die Erzbösewichte, die ganz schlimmen. Gottes Gebote und Werte, die als Leitplanken für ein gutes und für ein gerechtes Leben gedacht sind, werden als lästige Stricke und hinderliche Seile verstanden. Einen Sicherheitsgurt der göttlichen bewahrenden Gnade brauchen wir nicht. Man will völlige Freiheit, Autonomie. Die Parolen sind gezielt gegen Gott gerichtet. Das "Lasst uns", das hat Geschichte. 1. Mose. Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. 1. Mose, Kapitel 11, Vers 3. Der Turmbau zu Babel stattete aus derselben autonomen Selbstherrlichkeit, wie sie hier im Psalm 2 erklingt. Wir brauchen Gott nicht und wir wollen weder ihn noch seine Liebe, nicht seine Fürsorge, Gebote und Werte. Wohlan, lasst uns. Diese Parole ist antigöttlich und auch antichristlich. Der Gipfel dieser Parole klingt etwa so, und das ist wirklich gesagt worden: Hätt Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben. So die Parole einiger Antifa-Anhänger gegen Christen beim Marsch fürs Leben. Ich wiederhole noch einmal, auch wenn es ekelhaft klingt: Hätt Maria abgetrieben, wärt ihr, Klammer, Christen, uns erspart geblieben. Ihr Mantra: Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Sie weichen Gott nicht aus, sie gehen ihm nicht aus dem Weg. Nein, sie wollen ihn und seine Herrschaft angreifen. Sie laufen blind und ungestüm wie gegen eine Betonwand. Wie cool ist das denn? Sie laufen Sturm gegen den ewigen Felsen, der weder wankt noch wackelt. Der weicht nicht. Darum ist auch das Christentum nie völlig unpolitisch. Befindet es sich doch mitten im Kampf um Gut und Böse. Nein, wir kämpfen nicht für eine menschlich-politische Agenda. Nein und nochmal nein. Aber wir bekennen uns doch zu Jesus, dem König der Könige, der das Haupt seiner Gemeinde ist, gegen den einige schon Jahrhunderte Front machen. Ekelhaft Front machen. Wir wollen diesen nicht, dass er König über uns sei. Das wiederholt sich immer wieder in verschiedenen Varianten. Wenn schon Gott Herrscher aller Zeiten im Visier hat, dann hat er auch unsere Mächtigen und Politiker und Strippenzieher im Blick. Gibt es für uns keine Neutralität, kein Wegducken? Das muss jeder für sich selbst beantworten. Und Und da müssen wir jetzt eine Zwischenfrage einschieben. Was tun wir Christen, wenn solche Parolen zunehmend die Politik durchdringen? Wie sollen wir Regierenden begegnen, die sich in diesem Fahrwasser befinden? Gewiss sind nicht alle Herrscher und Regenten gottlose Leute. Das sagt der Text nicht, aber er spricht die gottlosen Herrscher an. Und doch, die meisten sind keine Christen. Manche Herrscher gehen über Leichen und lächeln dabei. Wir brave Bürger neigen dazu, ihre Bosheit maßlos zu unterschätzen. Es ist gut und biblisch geboten, der obrigkeitlichen Ordnung untertan zu sein. Jawohl, aber das macht uns keineswegs zu willfährigen Untertanen der Regierenden. Hier die göttliche Ordnung und hier die Regierenden. Das darf man auch trennen. Das trennt auch unsere Verfassung im Übrigen. Ja, wir unterstützen die öffentliche Ordnung, denn wir sind Friedensstifter und keine Brandstifter, wir nicht. Das Einzige, was bei uns brennen soll, ist das Herz für Jesus. Ja? Und unsere grundgesetzliche Ordnung versteht sich in Verantwortung gegenüber Gott. Zitat, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. So lautet es in der Präambel unseres Grundgesetzes. Das ist der Haken, an dem das ganze Grundgesetz hängt. Und das ist der eigentliche Haken, um den es eigentlich geht in der ganzen politischen Diskussion. Gott und Menschenwürde, Verantwortung gegenüber Gott und den Menschen und dem Menschsein. Es gibt also eine doppelte Verantwortung, dieses besonders gilt für uns Christen als Staatsbürger. So glaube ich. Die vertikale und die horizontale Linie müssen bewahrt werden. In Verantwortung vor Gott und vor den Menschen. Das bildet übrigens auch ein schönes Kreuz. Und jetzt empfinden viele Verantwortungsträger diese Verantwortungslinien als hinderliche Bande und Stricke, die man von sich werfen muss. Das sind die zwei roten Linien, die keiner ungestraft überschreiten kann. Denn worum geht es dabei? Um die Liebe zu Gott und die Nächstenliebe. Ist das Lebensrecht ungeborener Menschen ein alter Strick oder Zopf, den man getrost abschneiden kann? Die Würde des Menschen, die ihm durch den Schöpfer Gott gegeben ist, soll nun zusehends dem Kollektiv unserer Gesellschaft geopfert werden. Interessante Entwicklungen, die wir beobachten können. Die Tendenz der politischen Agenda von heute geht in eine erkennbar einseitige Richtung. Das Individuum, also du und ich, hat wie ein kleiner, unbedeutender Tropfen seine Funktion nur noch darin zu sehen, in der postmodernen Einheitssuppe der Gesellschaft mitzuschwimmen. Klappe halten, wegducken, untertan. Die Obrigkeit hat es gesagt, gehorche. Ah, so einfach ist das. Nein, so einfach ist es eben nicht. Du bist nur noch wichtig, wenn du einen Beitrag für die Gesellschaft bringst. Ob du deinen Arm hinhältst, für einen piekst oder was anderes, das wird sich ja weiterentwickeln. Denn naiv sollten wir ja nicht sein. Wir sollten klug sein, wie die Schlangen. Und dabei auch noch ohne falsch, wie die Tauben. Deine Wünsche und Würde stehen dabei hinten an. Der Einzelne geht im Kollektiv auf und damit allmählich unter und an ihm zugrunde. Doch christlich ist es, den schwächsten Menschen einen Ehrenplatz zu geben. Das ist christlich. Das bedeutet es, Gott zu lieben und seinen Nächsten. Dem Behinderten, dem Kranken, dem Alten, den Schwachen wirklich das geben, was er nötig braucht. Wir Starken sollen mit unserer Stärke den Schwachen dienen. Und genau andersrum läuft es gerade, auch wenn Gegenteiliges behauptet wird. Also wenn mir einer sagt, ich kann nicht lügen, ich kann nur die Wahrheit sagen, dann hat er schon, glaube ich, gelogen, oder? Also ich würde das so sehen. Aber manche glauben das. Ich glaube das nicht. Hellwach müssen wir sein, Geschwister, dass wir uns nicht aus einer falsch gepolten Untertänigkeit zu Mitläufern dieser subtilen, rebellischen Agenda machen. Ja, und das ist ein unbequemes Thema, aber ich spreche es an. Wir sind keine Rebellen, wenn wir auf Gott und seine Herrschaft und Herrlichkeit hinweisen, sondern im besten Sinne Zeugen der Gnade und der Wahrheit und der Güte Gottes. Es droht die Gefahr einer frommen Naivität. Jesus sagte, dass die Söhne der Welt klüger sind als die Söhne des Lichts ihrem eigenen Geschlecht gegenüber. Und das sind keine Komplimente, die Jesus da verteilte. Aber damit sah er eine Schwäche, die wir ehrlich anerkennen müssen. Tendenziell neigen Christen zu einer schlichteren, nicht so klugen, vielleicht auch naiveren Sicht auf die Mitmenschen und Dinge. Und Paulus sagte uns das auch im 1. Korintherbrief, nicht wahr? Nicht das Kluge, nicht das Edle hat Gott erwählt. Und ich bin einer der Ersten, der sagt, ja, Dummkopf hier, nicht so clever hier. Ich kann es auch beweisen, aber muss ich jetzt nicht. Es gibt wesentlich schlauere Leute wie mich, aber das spielt ja letztlich gar keine Rolle. Die entscheidende Rolle spielt, wer in meinem Leben die Rolle spielt, die erste Rolle spielt. Ja. Also, wie sagt man so schön, Gott spielt in meinem Leben keine Rolle, er ist der Regisseur. Und er ist auch der Regisseur der Weltgeschichte. Also es gibt durchaus kluge Heiden und manche naive Christen. Aber wir müssen nicht unser Licht unter einen Scheffel stellen. Aber wir dürfen auch von Menschen, die Gott nicht persönlich ehren, etwas lernen. Zahlreiche kluge Anwälte, die wohl kaum alle bekennende Christen sind, erkennen in unserem Land eklatante Abweichungen von Grundrechten, sodass sie bereits vor dem Bundesverfassungsgericht demonstrieren. Seit einigen Wochen tun die das. Was reitet sie da? Sind die des Wahnsinns? Nein, die kennen ihr Grundgesetz, unser Grundgesetz. Sie sagen, da stimmt doch was nicht. Da kann man doch jetzt nicht still sein. Wir lassen uns auch nicht die Butter vom Brot nehmen oder die Wurst. Hier geht es dann nicht mal mehr um die Wurst oder um die Butter, es geht ums Brot. Und dann gibt es Christen, die erwidern, solange wir keine Verfolgung haben, wollen wir uns fügen und still sein. Und das muss auch jeder für sich entscheiden, ja, klar. Jeder soll das vor Gott entscheiden, wie er das sieht. Aber die Einschränkung oder der Entzug von Grundrechten ist ein Angriff auf das Grundgesetz, das unsere freie Religionsausübung gewährleistet. Und Geschwister, jetzt machen wir einen kurzen Exkurs in die Bibliologie. In der Lehre über die Bibel lernen wir, dass das ganze Wort wichtig ist. Die ganze Bibel ist wichtig. Gott hat das Volk Israel ermahnt, dass die ganze Schrift, das ganze Wort bewahrt werden muss und nicht nur ein Teil davon. Wir dürfen nichts hinzutun und nichts wegtun. Dieses Prinzip haben wir doch als Christen eigentlich verstanden, sollten wir verstanden haben. Und wenn unser Grundgesetz ein gutes Grundgesetz ist, dann dürfen wir dieses Prinzip auch hier erfassen und anwenden, auch wenn es natürlich nicht die Bibel ist. Nein, aber es ist doch nicht unbedeutend, ob wir ein Grundgesetz haben und ob es noch gilt. Und wenn davon so eine Ecke abgeschnitten wird und noch eine Ecke abgeschnitten wird, dann sollten wir da nicht eine falsche Leidensfähigkeit oder Toleranz an den Tag legen, sondern einfach wachsam sein, sagen, Moment mal, hier stimmt doch was nicht. Ihr schnippelt immer mehr von den Rechten, die im Grundgesetz eigentlich ja festgeschrieben sind, weg. Und wenn ein Stück abgeschnitten wird und ein nächstes Stück, dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann es zur Christenverfolgung kommt. Und ich verstehe nicht, dass geistliche, geschätzte Brüder hier einfach anders denken. Und ich weiß es auch nicht, ob sie sich dazu mal äußern. Aber wir müssen wache Christen sein und dürfen begreifen, dass es um unsere Religionsausübung geht, um unsere freie Entscheidung, Christus anzubeten, als Gemeinden uns zu versammeln, wie es Gottes Wort sagt. Also wer an einem Ende des Rechts ein Stück abschneidet, der zögert auch nicht, bald an einem anderen Ende etwas abzuschneiden, wehret den Anfängen. Und wir tun gut daran zu bedenken, dass uns Christen das Grundgesetz von Gott gegeben ist. Denn dies regelt ja, wie wir die von Gott gegebene Obrigkeit zu verstehen haben. Also wir müssen Römer 13 im Kontext unserer Kultur und Epoche, unseres deutschen Grundgesetzes auslegen. Und nur von Cäsar immer zu reden und von Rom damals, ihr Leute, das ist eine Klammerhermeneutik. Da stimmt auch etwas nicht ganz, aber das führt jetzt zu weit. Paulus schrieb, Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit. Seid Unmündige am Verstand, aber seid Erwachsene. Noch einmal, Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand aber seid Erwachsene. Also, es ist ein Appell, nachdenken. Nachdenken. Prüfen. Reife Entscheidungen, Urteile treffen. Damals und auch heute geht es um Verführung. Ein kleines Kind ist naiv, das ist nicht schlimm. Es unterstellt allen Menschen Gutes. Darum ist es gefährdet, wo es mit Betrügern oder Verführern zu tun hat. Es glaubt an das Gute und denkt nicht an Hinterhältigkeit. Es ist überfordert, sich vorzustellen, dass ich als Kind von einem Mann missbraucht werde, dass der Papa die eigene Tochter missbraucht, wie ich kürzlich wieder von einem Fall geschildert bekommen habe. Das kann ein Kind nicht ahnen, was da auf es zukommt. Es ist überfordert. Und so neigen wir auch dazu, die Bosheit, die Macht der Bosheit zu unterschätzen. Und es geht nicht darum, zu dramatisieren oder Dinge zu erfinden, die nicht Fakt sind, sondern das zu realisieren, was Gott hier im Kern dieses Psalmes anspricht, die Rebellion. So können auch Christen in einer Art kindlich naiven Frömmigkeit geraten und unterschätzen, dass die Politiker oder mächtigen Menschen listig und wirklich, wirklich böse, ja erzböse wichtig sind. Als Jesus Herodes einen Fuchs nannte, beschrieb er einen politischen Akteur, der selbstsüchtig, voller List und Schleue auf seine Beute es abgesehen hat. Kürzlich haben wir eine Gemeinde besucht, hatten wir Geschwister gesprochen, die eine kleine Hühnerfarm haben, und da erzählte mir der Besitzer, was der Fuchs da angerichtet hat. Einige Hühner einfach weggeschleppt, wussten nicht, wo die hingekommen sind. Füchse rauben und Wölfe auch. Und Jesus nennt Herodes einen Fuchs und beschreibt einen Charakter voller List und Schleue. Die Reaktion Gottes: Der Himmel, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann redet er sie an in seinem Zorn, in seiner Glut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Gottes Spott. Im Psalm 1 sind die gottlosen Leute die Spötter, hier aber wendet sich das Blatt der Weltgeschichte. Die Szene zeigt die Herrscher der Nationen in einem anderen Licht. Gott lacht, auf dem Thron sitzend, voller Spott und Hohn. Er regiert nicht nur, nein, hier reagiert Gott auf die frechen und hochmütigen Rebellen. Seine Geduld mit ihnen ist fast zu Ende. Und das müssen wir erfassen. Fast zu Ende, diesen Psalm. Gottes Zorn. Er zeigt seinen glühenden Zorn. Wir alle meiden eine heiße Glut. Jeder Schmied weiß, so eine heiße Glut kann Eisen zum Schmelzen bringen. Dann wird es weich und formbar. Gottes Zorn kann selbst hier noch Veränderung bewirken. Und das ist die Botschaft des Psalms. Dann redet er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Wer ist angesprochen? Die rebellischen Herrscher. Wir könnten versucht sein zu vermuten, dass Gott hier laut wie ein Löwe brüllt. Aber es steht da, dann redet er sie an oder spricht sie an. So steht es da. Gott braucht nicht zu brüllen, um von uns gehört und ernst genommen zu werden. Sein Zorn ist glühend, aber nie unbeherrscht, wie bei uns Menschen. Gottes heiliger Zorn kann und will hier sogar Heiligung bewirken. So ist unser Gott, weil er uns einen heiligen Schrecken einjagen kann mit seinem Zorn. Der Kluge wird sich warnen lassen. Was soll sie erschrecken? Wie macht Gott seinem Zorn Luft? Durch ein Machtwort. Vers 6, es geht um Gottes König. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Mit anderen Worten, Leute, eure Tage sind gezählt. Mein Prachtexemplar, mein König der Könige und Herr aller Herren steht schon vor der Tür. Passt bloß auf, passt bloß auf. Er ist Erbe, er ist Richter. Erhebt Gott seine Stimme und dann geschieht ja immer etwas. Wer hier verkündigt, der hat das Sagen. Und das muss unumstößlich eintreffen und das ist Gott. Keiner kommt an seinem Gesalbten, an Jesus Christus vorbei. Im Psalm 29 werden wir an die Stimme Gottes erinnert. Ein wunderbarer Psalm, wie alle Psalmen wunderbar sind. Erinnert uns daran, was Groß und Klein beherzigen sollten. Ein Psalm von David. Gebt dem Herrn, ihr Söhne der Starken. Gebt dem Herrn Herrlichkeit und Stärke. Gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens. Betet den Herrn an in heiliger Pracht. Mit anderen Worten, anerkennt doch endlich, dass es nur einen Herrn gibt. Und unterwerft euch ihm. Vers 3 in diesem Psalm 29. Die Stimme des Herrn ist über den Wassern. Der Gott der Herrlichkeit donnert, der Herr über großen Wassern. Prächtige Bildsprache hier. Die Stimme des Herrn ist gewaltig, die Stimme des Herrn ist majestätisch. 6-mal erwähnt David die Stimme des Herrn im Psalm 29. Und David wusste es, der Herr thront auf der Wasserflut. Der Herr thront als König ewig. Psalm 29, Vers 20. Weil Gott vom Thron her regiert, sind seine Worte nie in den Wind geredet. Gottes Stimme kann aufrichten und zugrunde richten. Sie kann erbauen und erschrecken. Sie kann lebendig machen. Lazarus, komm heraus. Und Gottes Hauch kann den Gesetzlosen beseitigen. Da muss der noch nicht mal sprechen. Da macht er nur. Und der Gesetzlose ist beseitigt. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 8. Also hier gibt Gottes Reden seine Stimmung und Bestimmung wieder. Das bedeutet, Könige, hört her. Hört auf die Stimme des Herrn. Es gibt den einen von Gott geweihten, gesalbten König. Er wird euch alle unterwerfen. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen müssen. Seid gewarnt, ihr stolzen Herrscher. Er wird in Zion regieren. Zion steht für Jerusalem und kommt in dem Psalm 39 mal vor. Der Name Zion steht für den Ort, an dem der Gott Israels seinen Namen wohnen lässt. 5. Mose 12, Vers 5, schon angekündigt. In dem Psalm steht Zion für zweierlei. Für das Königtum des gesalbten Königs und Herrn, über die ganze Schöpfung und für den Wohnort von Gottes Herrlichkeit. Die Feinde Gottes versammelten sich in Jerusalem, um Jesus ganz zur Strecke zu bringen. Noch einmal zurück zur Apostelgeschichte 4, ab Vers 27, zu diesem Gebet, das wir schon erwähnten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern Israels, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Also Gott hat immer noch alles in der Hand. Der vorherbestimmte Ratschluss wird von Gottes mächtiger Stimme verkündigt. Er erfüllt sich ganz gewiss, auch wenn sich noch so viele Stimmen dagegen erheben. Der Ratschluss Gottes, Christus ist Gottes Sohn. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Also Christus ist Gottes Sohn, er ist hier gemeint. Der Beschluss, die Anordnung steht unumstößlich fest. Hier im Text redet Christus, der davon berichtet, was ihm Gott der Vater gesagt hat. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und Gott steht unumstößlich voller Liebe zu seinem Sohn. Das Wort ist auch ein Bekenntnis zu dieser besonderen gegenseitigen Beziehung. Jesus sagte in Johannes 5, Vers 20, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch verwundert. Der Vater hat den Sohn lieb. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Der Sohn Gottes ist aber doch ewig, ohne Anfang und ohne Ende. Und doch hat er einen Anfang im Hinblick auf sein Menschsein. Der menschliche Name des Sohnes ist Jesus. Mit dem Anfang seiner menschlichen Natur erfolgte zugleich die unauflösbare Verbindung der göttlichen mit der menschlichen Natur. In der Theologie nennen wir das die hypostatische Union. Jesus ist zugleich wahrer Mensch und wahrer Gott. Die Zeugung geschah durch den Heiligen Geist und es ist wohl am besten, sie auf diese einmalige Empfängnis zu beziehen. Der Sohn Gottes ist ewig, aber er hat einen Anfang als Mensch, weil er durch Gottes Geist gezeugt wurde. Zwar scheint eine Parallelstelle in Apostelgeschichte 13, Vers 33, die Zeugung auf die Auferstehung zu beziehen, doch das Wort Erweckte, das dort steht, bedeutet nicht Auferwecken im Sinne von Totenauferweckung. Gott erweckte Jesus, indem er durch Zeugung seine menschliche Natur und Berufung hervorbrachte. Diese Zeugung ist einzigartig. Er ist einzig in seiner Art, der auf diese Weise einzig geborene oder gezeugte Sohn. Es wird sich nicht wiederholen in der Weltgeschichte. Und er wurde verachtet und gehasst. Das muss Gottes Zorn wecken. Dass sein Prachtexemplar, um es mal so zu sagen, sein König so verachtet wird. Die Lästerung, dass Jesus seine Wunder durch Beelzebub tun würde, stellt auch seine einzigartige Zeugung in Frage. Und wer so vom Heiligen Geist gezeugt wurde, ist der Heilige schlechthin. Die Wunder, die Jesus tat, Beelzebub und nicht Gott zuzuschreiben, verkehrt seine Heiligkeit in Unheiligkeit. Und so ist auch darum die Sünde gegen den Heiligen Geist eine Sünde nicht vergeben werden kann. Weil es eine Attacke ist gegen diese Zeugung, gegen dieses Wunderwerk des Heiligen Geistes, dass Gott Mensch wird. Christus ist der Erbe, fordere von mir und ich will dir Nationen zum Erbteil geben und zu deinem Besitz die Enden der Erde. Der Sohn ist privilegiert und darf Gott bitten. Die vermeintlichen autonomen Könige der Erde reißen Macht an sich, aber der große König bittet Gott in Abhängigkeit von ihm. Weil Jesus als Messias der Erbe aller Dinge ist, sind auch die Nationen sein Erbe. Er wird über die ganze Schöpfung herrschen. Das bezieht sich auf das tausendjährige Reich und auf die Ewigkeit. In der es vom neuen Jerusalem auch heißt, Zitat, Offenbarung 21, 26, und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen, zur Stadt. Also Nationen wird es auch dann noch geben, wenn wir einen neuen Himmel, eine neue Erde haben. Christus ist König und Richter, Vers 9, mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Noch regiert der Herr, quasi indirekt. Die Zeit kommt, in dem der Herr mit eisernem Zepter hier auf Erden regiert. Er wird sichtbar wiederkommen mit seinen Heiligen. Noch ist Gott geduldig gegen Undankbare und Böse. Noch ist Zeit zur Umkehr. Auch heute ist Tag des Heils. David gebraucht das bekannte Bild von Töpfergefäßen und Töpfergeschirr. Gott ist der Töpfer und der Mensch, der Ton. Er hat die Gefäße geschaffen. Und es kommt der Tag des Zorns, da er die Gefäße des Zorns, die also gerichtsreif sind, zerschlagen, zerschmettern wird. Ein Bild für das Endgericht über die Widersacher und Widerspenstigen. Das ist der Ausgang derer, die nicht umkehren. Der Ruf Gottes zum Schluss. Kehrt um, Herrscher und Richter. Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne. Und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Umkehr ist die Ansage. Kehrt um, Herrscher und Richter. Trotz seines glühenden Zorns gibt Gott noch Raum zur Umkehr. Was für ein Gott! Der lässt sich noch lange auf der Nase rumtanzen, um es mal so zu sagen. Also ich hätte da andere Seiten aufgezogen. Ja, weil ich ein sündiger Mensch bin. Barmherzig und gnädig ist unser Herr, auch mit den Mächtigen. Wie hat Johannes der Täufer wohl den Vers 10 verstanden? Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Er bot Herodes und Herodias die Stirn. Hart wie ein Kieselstein. Das Evangelium ist keine politische Sache, nein, aber es sagt auch Politikern, was Sache ist. Wenn es um Gott und seine Maßstäbe geht, dann gilt das auch für Politiker. Man sollte als Zeuge Jesu jedem gottlosen Menschen und damit auch Regierenden respektvoll, aber klar die Stirn bieten. Wer im Namen Gottes predigt, wird Sünde und Gerechtigkeit beim Namen nennen müssen, sonst ist er kein wahrhaftiger Zeuge. Denn wie sonst könnte man nach Apostelgeschichte 4, Vers 12 den einzigen und einzigartigen Namen Jesu predigen, in dem allein das Heil ist, wenn das nur für manche gilt. Der Anspruch des Evangeliums ist es, alle Menschen ohne Ansehen der Person und darum auch der Mächtigen zu Buße aufzurufen, ihnen Buße zu predigen. Gottes Ratschlüsse und seine Ziele sind nie unpolitisch. Im Sinne von, wir grenzen die politische Klasse aus. Es geht nicht um Parteipolitik. Aber es geht um die Herrschenden, wie um die, die ihre Untergebenen sind oder Bürger sind. Es hilft der Verbreitung der Botschaft Gottes nicht, nur ständig von Unterordnung, Unterobrigkeit zu reden, ohne auch daran zu erinnern, dass bei allem gebotenen Respekt vor menschlicher Ordnung und Obrigkeit auch deren Vertreter an ihre Verantwortung gegenüber den Gesetzen, dem guten und dem allmächtigen Gott erinnert werden müssen. Und so kommt es zum Aufruf, doch Buße zu tun. Die Könige, also die Herrscher, sind angesprochen, mitsamt den Richtern. Denn oft stützen die Richter durch ihren Richterspruch den öffentlichen Rechtsbruch. Aktuelle Beispiele lassen sich hier leider zahlreich finden. Dass viele Anwälte und Juristen derzeit wiederholt in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht demonstrieren, wie schon erwähnt, hat gute Gründe. Professor Martin Schwab aus Bielefeld ist Studienkollege von Stefan Habert. Er forderte jüngst den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts in einer Ansprache zum Rücktritt auf. Er hat ihn geduzt, weil sie sich kennen. Hat er den Verstand verloren? Nein, der kennt sein Fach gut. Deshalb steht er da wie ein Mann, der den Schneid hat, auch mal Tacheles zu reden. Trickreiche Rechtsbeugung statt treue Gottesverehrung ist bis heute eine Versuchung der Mächtigen und Einflussreichen. Wir beten für die Politiker und Richter, dass sie Gottes Wort hören und den Ruf, der allen Menschen und an allen Orten gilt, vernehmen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Dient Gott in Furcht, in Ehrfurcht, dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Wem dienen die Herrscher? Einer selbstsüchtigen Agenda, einer Politelite oder dem wahren Gott und den Menschen? Umkehr ist immer eine Abkehr von Götzendienst hin zu wahrem Gottesdienst. Gott dienen geschieht in großer Ehrfurcht. Und wer ihm intensiv begegnete, wie einst zum Beispiel Paulus, der kann auch mal richtig ins Zittern kommen. Sucht Gnade und Glückseligkeit. Der abschließende Appell. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Ganze Umkehr führt in die versöhnte Beziehung mit Gott. Da herrscht Friede, Vertrautheit und Liebe. Da ist kein Platz mehr für die falschen Küsse der Verräter. Da ist echte Zuneigung und Liebe, die mit einem Kuss besiegelt werden kann. Weg von der Auflehnung hin zur Anbetung. Wir sahen den Triumph von Gottes Sohn trotz Rebellion. Die Rebellion gegen Gott, die Reaktion Gottes und den Ratschluss Gottes und schließlich den Ruf Gottes, den Ruf zur Umkehr. Der Psalm gibt uns also starken Trost, weil es so klar zeigt, dass Christus auf dem himmlischen Thron sitzt und regiert. Er ist der Fels, der nicht wankt. Unser Herr Jesus Christus ist der König und der Herr aller Herren. Er ist der Herr seiner Kinder und ihr guter Hirte. Glücklich alle, wohl dir, glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Wie können wir glückselig sein in Zeiten wie diesen, wenn wir uns bei ihm bergen? Wie es hier heißt, glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Er ist unsere Zuflucht. Psalm 46, Vers 2. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden, nicht kärglich, reichlich gefunden. Wer im Glauben und festen Vertrauen zu Jesus kommt und sich ihm im Gebet anvertraut, ist wirklich geborgen. Wir können im Glauben glückselig sein durch Gottes Wort und Gottes Sohn. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.